Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 36. Mein Name ist René und außerdem mit dabei die Alex.
Hallo.
Und der Marvin.
Hi.
Wir senden heute live aus der Abstiegszone. So, mehr oder weniger. Leider.
Ah, dank vielen anderen Vereinen sind wir ja noch ein kleines Stück davor.
Ja, das war dann auch mehr Glück als Verstand bei der ganzen Geschichte. Also.
Ja, und das ist nicht die Denkweise, an die irgendeiner der Eintracht-Spieler rangehen kann. Oh, ja, bei der anderen läuft es ja auch nicht. Nee, liebe Leute, wir sind richtig dick dabei. Und da müssen wir echt aufpassen, weil der Auftritt gegen Nürnberg hat einem ja auch kaum Hoffnung gegeben, oder sehe ich das falsch?
Boah, Nürnberg war Chaos pur. Also das war ganz krass.
Ja, nicht mal bei den Eigentoren sind wir in der Lage zu treffen. Es ist da grauenhaft. Also
eigentlich hätte das in die momentane Situation reingepasst. Als ich das gesehen habe, ich habe zuerst gar nicht gesehen, dass es ein Eigentor ist, weil relativ viele Leute drumherum standen noch. Aber als ich die Wiederholung gesehen habe, habe ich gedacht, naja komm, eigentlich so wie es im Moment läuft, hätte der locker drin sein müssen. Treffen vorne das Tor nicht und machen uns hinten selber noch ein Ding rein. Also es hätte ins Bild gepasst.
Von welcher Szene redest du? Erkläre, ich habe es nicht gesehen zu meiner Zeit.
Ich glaube, der Russ war genau. Freistoß Nürnberg. Ja. Und Russ steht alleine steht im Pulk von mehreren Nürnbergern und kommt alleine zum Kopfball hoch und köpft den aber mit brachialer Gewalt, richtig geiler Kopfball, direkt auf den Nikolov. Und der hat nochmal 1A pariert und das Ding rausgehauen.
Genau, wir wollten wahrscheinlich übers Tor köpfen und hat halt ein bisschen zu tief und Nikolov hat gerade noch die Hände hochgerobbt, dann hat das Ding halt dann da über die Latte geschossen, weil ansonsten wäre das ein echt sensationelles Eigentor gewesen.
Okay. Ja, ich habe nur die Tore gesehen und war auch da schon wenig begeistert. Aber was ich gehört habe, war, dass der Rode zumindest ein relativ gutes Spiel gemacht hat.
Also beim Rode hast du ansatzweise richtig geilen Fußball gesehen und was bei dem gerade in der zweiten Halbzeit rauskam, war so ein richtiger Kämpferwille. Der hat ja auf der 6 gespielt und hat da ein wirklich gutes Spiel gemacht. Und in der zweiten Halbzeit, als es wirklich darum ging, jetzt nochmal alles zu geben, der war ja sowohl vorne als auch hinten, der war überall auf dem Platz präsent. Der ist gerannt wie der Teufel und bei dem hat halt auch die ein oder andere Aktion am Ball mal funktioniert, was bei keinem anderen leider der Fall war.
Grundlegend muss man ja zu der Aufstellung sagen, der Trainer hat uns ja durchaus mit seinen Wechseln überrascht, die er gemacht hat. Ja. Köhler raus, also dafür Heller auf links.
Genau. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht nur die Wechsel, auch die Aufstellung. Also ich meine, wir haben die Woche vorher spekuliert, wie er aufstellen wird. Wir haben unsere eigenen Ideen irgendwo mit reingebracht und wir waren alle immer groß am Maulen, dass er nichts macht. Aber wie er aufgestellt hat, da hast du schon gemerkt, er hat im Prinzip das gleiche gesehen wie wir, hat einen Meier und einen Köhler draußen gelassen, hat dem Rode endlich mal eine Chance gegeben von Anfang an, hat einen Heller mit reingebracht, um noch ein bisschen Geschwindigkeit auf die Flügel zu bringen. Also da Daumen hoch, hat er gut gemacht. Und auch die Einwechslung war genau das richtige Zeichen, nach dem 1-0 einfach voll auf die Offensive zu gehen und alles zu riskieren. Also
bis auf Einwechsel, den verstehe ich nicht. Warum Heller raus und dafür Köhler rein?
Hast du den Heller noch gesehen? Den hast du die ersten 10 Minuten gesehen und danach, der hatte keinen einzigen Ballkontakt mehr. Der war komplett ausgeschaltet.
Aber der läuft so lustig.
Naja, aber ich habe auch gehört, also ich habe Schreckliches vom Heller gehört. Also das Spiel muss auch komplett an ihm vorbeigegangen sein und ich denke, so was ich gehört habe, war kaum eine erfolgversprechende Situation von ihm dabei. Insofern kann ich die Auswechslung auch aus der Ferne schon nachvollziehen.
Also ich möchte es gar nicht so krass ins Negative ziehen und ihm die alleinige Schuld geben, aber er hat ja im Prinzip auf der Köhler-Position gespielt. Und wenn du da hinten dran halt einen Zervelas hast, und das hat er in dem Spiel gegen Nürnberg wieder in Perfektion gemacht, die Bälle hinten genommen und nach vorne gehauen. Was anderes kam von dem nicht. Es kam kein einziger wirklich durchdachter, aufgebauter Spielzug über links. Und von daher möchte ich mal in Frage stellen, ob der Heller jetzt einfach scheiße gespielt hat oder ob er nicht zum Zug kam. Aber ich habe ihn halt wirklich nicht mehr gesehen, weder positiv noch negativ. Irgendwann ist der komplett in der Versenkung verschwunden.
Ja, nicht komplett, aber schon zum Teil, das stimmt schon.
Hatten wir denn diesmal mehr Torchancen? Das war die Frage, die ich meinen Freunden als erstes gestellt habe.
Zählst du das versuchte Eigentor mit?
Nee.
Dann nicht.
Wunderbar. Nee.
Also da war eine Chance vom Gekas dabei, an die ich mich so spontan erinnern kann. Aber ansonsten würde ich nicht sagen, dass wir großartige, hundertprozentige Torchancen hatten. Also sechs Spiele ohne Tor ist das eine, aber ich würde mich schon über einen Torschuss mal freuen.
Ja gut,
Ist
das
schon
Ding vom Rode
passiert.
kannst du ja eventuell als Torschuss zählen.
Naja, stimmt, die habe ich ganz vergessen. Wir haben ja
Wo
sogar ein Tor
Flachnase
geschossen.
Gekas mal wieder wie immer im Abseits stand.
Knapp. Aber eigentlich war das schon cool. Flanke kommt rein, Gekas steht leicht im Abseits, verlängert per Kopf und der Rode nimmt einen Volley Hüfthöhe und zimmert ihn ins Tor rein. Also, wenn das Ding nicht abseits gewesen wäre, wäre es ein richtig geiles Tor sogar gewesen.
Tor des
Wäre auch
Monats.
Schön gewesen, weil da hätte der Rode seine gute Leistung auch damit im Endeffekt krönen können. Ne? Das muss man halt auch so sagen. Gut, es wäre dann sogar das 1-0 für die Eintracht gewesen, ne? Wenn ich
Genau.
richtig informiert bin. Wäre das Spiel vielleicht auch anders gelaufen. Gut, dafür können wir uns nichts kaufen. Aber im Endeffekt ist es schon ärgerlich, dass wir das ganze Konzept auch, wie ich finde, gut von Skibbe, sag ich mal, geändert haben. Also er hat mehr oder weniger das gemacht, was wir auch immer mal wieder angesprochen haben. Bisschen offensiver, ein paar Schwachstellen ausgemerzt und trotzdem bewegt sich im Resultat nichts. Das ist schon irgendwie frustrierend.
Ja, also ich habe es jetzt auch im Nachgang zu dem Spiel ein paar Mal gelesen. Da hat da der eine oder andere auch geschrieben, so von wegen, ja, es geht nicht, warum ändern wir nicht das Spielsystem? Wir müssen mit zwei Spitzen spielen. Aber ich glaube, das ist auch nicht das Rätsels Lösung, weil ich meine, wir haben fast die komplette Halbzeit haben wir mit drei Spitzen gespielt, mit drei wirklichen Stürmern, mit Fenin, mit dem Ammer und mit dem Gekas und das sind alles keine Ahnung, keine Kreisklassenstürmer und haben wirklich keine Torchance erzielt. Und ja.
Naja, also der Schuss vom Fenin da, das war Kreisklasse.
Ja, den hat er nicht richtig getroffen.
Aber warum
Aber woran
schießt der
liegt's?
Idiot denn da? Da stehen zwei Kollegen in der Mitte, völlig frei. Und warum versucht er denn da zu schießen? Warum spielt er denn nicht ab, der Vollhorst?
Eigentlich habe ich, als ich das Spiel geguckt habe, die ganze Zeit gesagt, Leute, warum schießt ihr nicht einfach mal aufs Tor? Weil da war so viel um den 16er rum und noch ein Pass und noch mal auf einen anderen quergelegt und noch mal nach hinten, dann war die Chance vorbei, dann sind wir wieder ganz hinten rumgegangen, über die Verteidiger zur Innenverteidigung, wieder neu aufgebaut, wieder versucht nach vorne, Ball verloren und direkt den Konter gefangen. Das ging mir so auf den Sack. Jedes Mal vom 16er noch mal ein Pass und hier noch mal und der noch mal den bedient. Und von daher fand ich das eigentlich gar nicht so schlecht, aber ja, müsste halt auch mal gescheiter umgesetzt werden.
Ja, aber in der
Ja.
Situation wäre halt wirklich mal so ein Querpass echt sinnvoll gewesen.
Das ist schon richtig. Also da hätte er mal lieber noch einmal mehr gepasst, aber wie gesagt, es war auch oft genug die Situation dabei, auch gerade beim Ammer, dass er einfach mal, ja, einfach mal abziehen und es einfach mal öfter probieren. Weil, ja, wie gesagt, wenn keine Torschüsse da sind, dann brauchen wir über Torchancen und Tore überhaupt nicht zu reden. Einfach probieren und aus allen möglichen Lagen einfach mal drauf und irgendwann geht das Scheißding schon rein. Aber um nochmal auf die konzeptionelle Frage zurückzukommen, Marvin, was du eben gesagt hast, woran liegt's denn?
Ja,
Ich
steht
glaube, bei
drauf.
uns ist das kein Problem vom System. Also es gibt ja auch andere Vereine, die mit einer Spitze spielen, wie zum Beispiel, ich weiß, ihr wollt's nicht hören, aber wenn man sich zum Beispiel mal das Spiel von Bayern anguckt am letzten Wochenende, die spielen auch mit einem Stürmer. Das ist der Gomez. Haben dahinter drei Offensivleute, mit dem Robben, mit dem Ribéry und mit dem Thomas Müller. Bei dem Tor zum Beispiel, was gefallen ist, ich glaube, das war das Tor, was der Müller geschossen hat. Da stehen drei weitere Spieler mit im 16er drin. Das heißt, bei denen spielt die komplette Viererkette vorne total beweglich. Die sind entweder teilweise mit ja, fast vier Stürmern vorne am Werk, weil alle drei Mittelfeldspieler offensiv und torgefährlich sind wie Sau, aber die drei arbeiten halt auch mit nach hinten mit. Und bei uns ist es halt einfach so, wir haben vorne einen Stürmer, das ist der Gekas, und der ist immer komplett alleine, weil bei uns nun mal die Notwendigkeit besteht, dass alle drei Mittelfeldspieler mit nach hinten arbeiten.
Er ist eigentlich nie komplett alleine, weil er immer zwei von der gegnerischen Abwehr um sich rum hat.
Ja, das kommt
Also,
halt noch dazu.
alleine ist er nie. Vielleicht mal alleine im Abseits, ja. Aber ansonsten ist er nie allein. Das ist ja das Problem bei der Geschichte.
Eine Frage zum Spiel. Hat Schwegler eigentlich in der Doppelsechs mit Rode gespielt oder wurde Schwegler nach vorne gezogen? Ja. Vielleicht, gut, okay, vielleicht wäre es aber dann mal ganz sinnvoll, Schwegler mal nach vorne zu ziehen ins zentrale Mittelfeld. Dass Rode die defensive Position gut bekleiden kann, haben wir jetzt gesehen. Vielleicht kann Schwegler, wenn er nach vorne gezogen wird, mehr, sage ich mal, das Spiel bestimmen.
Nein. Also er könnte es wahrscheinlich, aber das ganze Thema ist wieder zu berechenbar. Gekas vorne ins Abseits stellen, Schwegler im Mittelfeld ausschalten, Spiel tot.
Ja, was willst du denn sonst machen?
bin ich der Trainer?
Nee, aber du siehst, wir haben halt nicht die personellen Möglichkeiten, um uns hier halt, um wie die Bayern zu spielen, die halt vorne vier Weltklasse-Leute haben, die halt individuell die Klasse haben, ein Spiel allein zu entscheiden. Und das ist halt bei uns genau das Problem. Und wenn bei uns halt das mit den Flanken nicht funktioniert, sowohl von rechts als auch von links, dann wird es halt eng. Und man merkt ja, dass egal wer auf der zentralen bzw. offensiven Position im Mittelfeld spielt, der bringt's halt auch nicht. Also ob das jetzt Kayo, Meier und so weiter und so fort ist, das ist alles nicht das Rätsels Lösung.
Ich glaube da auch nicht, dass es ein systemisches Problem ist. Also ich sag mal, der Einzige, bei dem du das ja halbwegs machen kannst, ist der, den du eben schon mal erwähnt hast, ist der Kayo. Das ist der Einzige, der mit vorne bleibt und der nicht mit nach hinten arbeitet. Klar, muss sich dann der Trainer halt überlegen, will ich den Kayo vorne haben, der beim Gekas ist und der als wirkliche Offensivkraft mit dabei ist, oder brauche ich hinten jemanden, der mit hinten ausbessert? Aber das Problem ist im Moment, auch wenn wir an die nächste Woche denken, nicht ein Problem, was wir durch eine Systemumstellung lösen können, sondern die 11 Leute, die da auf dem Platz spielen, stehen, die spielen allesamt mindestens 20% unter ihren Möglichkeiten. Und das ist was wir schon immer gesagt haben, wenn bei uns an einem Tag mal alles läuft, dann sind wir gut dabei. Aber sobald 1-2 Leute abfallen, sehen wir alt aus. Und im Moment fallen halt von 11 Leuten, ja, letzte Woche in Nürnberg waren es 10, die ihre Leistung nicht gebracht haben. Den einzigen, den ich jetzt mal ausklammern möchte, ist der Rode. Ansonsten kannst du bei allen 10-20% abziehen. Und dann sind wir halt keine Mannschaft mehr, die um Mittelfeld oder Europaplätze mitspielt, sondern dann sind wir halt eine Mannschaft, die maximal in der Lage ist, sich im Abstiegskampf durchzusetzen.
Klar.
Ich finde halt, das grundsätzlich bei der Eintracht auch das Vorherrschende ist, was eigentlich auch die ganze Spielzeit im Endeffekt nicht so wirklich funktioniert. Das haben wir durch Flanken ganz gut mitgemacht in der Hinserie, aber die Kreativität fehlt halt immer noch. Und das ist auch das, was uns jetzt, wo wir jetzt keine Spiele gewinnen, dass auch mal durch Einzelaktionen hier ein Spiel gewonnen wird. Und das merkst du halt. Es fehlt halt auch gerade im Mittelfeld die individuelle Stärke. Und sonst könntest du auch ein Spiel gegen Nürnberg mit einer Einzelaktion auch mal entscheiden. Aber das Kayo war mal kurzzeitig in der Lage, sowas zu machen, aber auf Dauer schafft es bei uns momentan keiner. Da muss sich halt auch jeder an die eigene Nase fassen. Hm. Weil die meisten haben halt die Leistung gebracht, auch ob es ein Meier ist. Der Meier hat auch schon viele entscheidende Tore geschossen. Das will man ihm gar nicht verdenken. Aber momentan läuft er seiner Form hinterher und ist eher eine Last für die Mannschaft, anstatt dass er ein Gewinn ist.
Von was kostet der Rob?
Puh, unbezahlbar für uns. Was hat er denn allein? Die hatten allein 10, ich glaube 10 Millionen Ablöse haben sie bezahlt. Und also das Problem beim Robben ist halt, ich meine, guck dir an, wie viele Spiele er für Bayern gemacht hat und wie lange er schon da ist. Spätestens wann der bei der Eintracht ist, ist dem sein Knie komplett Schrott.
Wird auch nie zu
Eintracht. Da passt er wunderbar zu uns.
Ich glaube auch nicht, dass wunderbar. Ich glaube, dass es auch nicht ein einzelner Spieler reißen kann. Der kann mit Sicherheit ein bisschen was bewegen, aber das Problem ist halt, dass es im Moment an allen Ecken und Enden nicht rund läuft. Und wenn du da jetzt einen Robben vorne mit reinstellst, dann wird vielleicht eine Einzelaktion mit rauskommen, die er mal ganz gut macht. Aber ja, der muss halt auch in einer Mannschaft funktionieren. Und das wird uns auch nicht helfen. Also ich glaube, selbst wenn ich jetzt im Lotto gewinne, 200 Millionen habe und morgen beim Bruchhagen sitze und sage, hier, ich kaufe den Robben, glaube ich nicht, dass wir zwingend besser aussehen.
Nein, du hast wieder nach wie vor das gleiche Problem, dass du einfach keine geschlossene Mannschaft auf dem Platz hast, sondern nach wie vor zu viele Einzelkämpfer, keine Kommunikation da drin hast, und das ist ja eigentlich momentan das Problem.
Aber jetzt nochmal kurz, wenn ihr jetzt schon Robben ansprecht. Robben ist natürlich ein Weltklasse-Spieler, aber der ist auch nur Weltklasse, weil er in einem relativ guten Offensivteam ist. Es ist viel schwieriger, auch für einen Weltklasse-Spieler, die Spiele zu entscheiden bei einem Mittelklasse-Team wie bei der Eintracht, als bei Bayern oder so. Das sieht man immer wieder. Genauso auch immer wird der Özil momentan gehypt und immer wird bei Werder Bremen gesagt, dass der Özil fehlt und deswegen läuft es nicht. Das ist alles Unsinn. Özil hat auch in der letzten Saison eine mittelmäßige Saison mit leichter Tendenz nach oben für Werder Bremen gespielt, weil die Mannschaft nicht ganz so gut war, wie sie halt jetzt bei Real ist. Und da fällt es halt auch einem Özil wesentlich leichter, positiv aufzufallen. Also da wird es auch keinen Sinn machen, auch einen Robben da jetzt einfach in die Mannschaft zu stellen von der Eintracht. Das wird vielleicht für ein, zwei Spiele funktionieren, aber man merkt ja, ich meine, er ist auch irgendwo berechenbar. Ja? Abgesehen davon hat der Robben Bayern 24 Millionen gekostet. und nicht 10.
Oh, okay.
Ja, der war schon ein bisschen teurer, ja.
Ja, dann nehmen wir ein anderes 10-Millionen-Beispiel. Podolski macht in der Nationalmannschaft gute Spiele, guckst dir bei Köln an.
Doch, nee, der ist bei Köln komplett angekommen, ganz ehrlich.
Podolski, ja, die letzten paar Spiele waren gut, aber...
Seit 15 bis 12 Spielen ist er richtig gut. Er hat mittlerweile den Dreh raus, auch bei Köln. Und er ist wirklich verdammt wichtig. Podolski ist übrigens ein anderer Spieler als Robben. Also Podolski ist keiner, der sich leichter mal hängen lässt. Robben ist da schon eher so der Fall. Also ich glaube, Podolski kann man auch nie den Kampf absprechen. Nee, das will ich nicht sagen. Podolski wird der Mannschaft, der Eintracht, wesentlich besser tun als Robben.
Fände ich okay. Der spielt bei mir bei FIFA im linken Mittelfeld.
Ja, man weiß ja, wie es beim linken Mittelfeld bei der Eintracht aussieht.
Ja, deswegen habe ich ihn ja auch gekauft. Ja, aber so grundlegend das Spiel können wir, glaube ich, wirklich abhaken. Wir sind im Abstiegskampf angekommen. Das wollte ja bislang keiner so wirklich sagen, aber Natidis war, glaube ich, der Erste, der es im Interview nach dem Spiel dann auch mal so klar und deutlich gesagt hat. Ist natürlich erstmal wieder.
Hast du das Interview mit Manatidis gesehen auf Sky?
Ja.
Fand ich sehr geil. Also fand ich echt ein gutes Interview. Ich habe nach dem Spiel, habe ich dann auch gedacht, so, oh Leute, ich möchte jetzt bitte keinen vor der Kamera sehen, bleibt auf dem Platz sitzen, geht in die Kabine, macht irgendwas, aber bitte keine Interviews. Aber als ich es mir dann nachher nochmal bei Sky angeguckt habe, doch, war ich echt positiv überrascht, hat mir gefallen. Hat halt klare Worte gefunden, hat nicht rumlamentiert, hat nicht rumgejammert, keine Stellung mehr dazu bezogen, was zwischen Skibbe und ihm gelaufen ist, sondern halt wirklich klar ausgesprochen, wie es ist. Und es war gut.
Ich meine, die Aussage von ihm war okay, dass er gesagt hat, hey, wir haben uns normal über das Thema unterhalten und damit ist die Sache geklärt, fertig.
Genau.
Passt.
Ist auch also, gut so.
Was willst du noch mehr dazu sagen?
Stieg die ganze Sache ein bisschen im Keim. Ist jetzt auch gegessen, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Das belastet die ganze Sache jetzt nicht nachhaltig und das ist auch nicht der Grund, warum wir jetzt da unten drin stehen. Ich denke, das ist ganz klar.
Ja, hat er einmal der Thesis auch zugesagt, sagt er, mein Gott, wir sind Fußballprofis und das nicht erst seit gestern und nur weil jetzt in der Presse irgendwas rumerzählt wird mit sonst irgendwas, wenn wir auf dem Platz stehen, hat es jeder von uns abzuhaken und das kann ich und das kann jeder andere in der Mannschaft auch. Und das sind halt so Punkte, genau, das ist auch meine Erwartungshaltung. Wenn das auf dem Platz geht, dann hat kein Amanatidis-Skibbe-Streitthema irgendwas in irgendwelchen Köpfen verloren. Und das finde ich gut, dass er das auch so klar anspricht.
Ja, ist, glaube ich, sowieso auch nur ein Alibi. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass irgendeiner der Spiele dann darüber nachdenkt, oh meine Güte, die haben Streit. Also, scheiß doch drauf. Also es ist ein Bundesligaspiel und da wird keiner da irgendwie Gedanken drum verschwenden. Also ich denke auch. Aber gut, das ist nicht die Ausrede, die sie benutzen können. Viel schlimmer ist jetzt die Tatsache, dass wir wirklich jetzt komplett da unten drin stehen, ne?
Genau. Abstiegskampf, die nächsten Gegner oder die nächsten Spiele werden entscheidend sein für das ganze Thema. Der Trainer hat nicht wirklich Erfahrung mit dem Thema Abstiegskampf. Ist das relevant für uns oder eher weniger?
Weiß ich nicht. Also ich weiß auch nicht, ob das relevant ist, dass wir viele Spieler haben, die schon Erfahrung damit haben. Also ich bin mir da nicht sicher. Also es kann genauso gut auch negativ sein, weil wenn du unten drin stehst und da schon mehrfach gestanden bist, vielleicht stumpfst du dann auch irgendwann ab. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel ein Sebastian Rode, der froh ist, jetzt in der Bundesliga angekommen zu sein, viel mehr im Moment den Drang verspürt, gegen den Abstiegskampf anzukämpfen, als vielleicht ein, ja, ich picken jetzt mal raus, Alex Meyer oder Benny Köhler oder Patrick Ochs, die da schon mehrfach auf den Tabellenplätzen gestanden haben und genau wissen, jo, wir haben es immer wieder geschafft. Weißt du nicht, dass so dieser Schlendrian einkehrt mit, jo, waren wir schon, klappt doch irgendwann wieder, kommen wir schon wieder raus.
Die Woche gab es in der FR Online ein Interview mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Bender, der gesagt hat, das Thema beim Abstiegskampf ist eigentlich grundlegend, dass die Spieler nicht dadurch mehr motiviert werden, sondern eigentlich mehr, ja, behindert, gelähmt werden durch das ganze Thema. Denkt er wirklich, dass das so ist?
Das kann schon sein. Also ich kann mir das, ja, das ist jetzt gerade das Gegenargument zu dem, was die Alex sagt. Es kann auch genauso gut für junge Spieler irgendwie hemmend sein, ne? Die jetzt keine Erfahrung haben und dementsprechend halt größere Angst haben, sich da einen Fehler zu erlauben, der dann gleich zu größeren Konsequenzen führt. Also das ist halt ein zweischneidiges Schwert, aber da muss ganz ehrlich auch der Trainer die Leute darauf vorbereiten, ja, damit alles nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Also natürlich, es kann ein Problem sein, aber es darf kein Problem sein, gerade für die älteren Spieler. Da muss man ganz klar. Und gerade die eigentlich schon mal die Erfahrung gemacht haben mit der Eintracht in der Anfangszeit, als wir auch wieder hochgekommen sind und gegen Abstieg gespielt haben, die müssen die Erfahrung, die sie damit gemacht haben, jetzt auch wieder ausspielen. und müssen gelassen an die Sache gehen, weil aufgeregt sein und ängstlich sein hilft überhaupt nicht weiter.
Ich glaube, das ist auch so eine Typusfrage. Also ich denke mal, das wird bei jedem irgendwie anders ankommen. Also den einen verunsichert es, den anderen motiviert es, der eine wird ängstlich. Ich glaube, da reagiert jeder ganz anders. Ich glaube, das kann man nicht generalisieren und sagen, der Trainer, der kann Abstiegskampf und der Spieler, der kann keinen Abstiegskampf. Da kommt es jetzt einfach drauf an. Ich glaube, der Skibbe ist ein guter Kandidat dafür, weil er ehrgeizig ist. Und ich glaube, weil er dafür auch viel zu persönlich ambitionierte Ziele hat, als dass er jetzt mit der Eintracht absteigen will. Also ich meine, sein Lebenslauf hat sich ja eigentlich durch die Eintracht relativ gut entwickelt. Also er hat ja hier gezeigt, dass er was leisten kann. Und wenn jetzt irgendwie noch dazu kommt, dass die Eintracht unter ihm absteigt, dann kann auch er erstmal, ja, also bei uns denke ich mal auf jeden Fall seinen Hut nehmen und dann wird auch schon mal seine weiße Weste kleine Flecken bekommen. Und das wird er auch nicht wollen.
Und kleine Flecke ist noch wirklich gut ausgedrückt, weil im Endeffekt wären es riesengroße Flecke. Wir brauchen nicht drum rumreden. Wir haben auf Skibbes Wunsch uns finanziell weit aus dem Fenster gelehnt, ja. Und wenn dieser Schritt jetzt nach hinten losgeht, ist es zum großen Teil sein, sage ich mal, auch ihm anzulasten. Also ich denke, er wird wirklich bestrebt sein, es gar nicht so weit kommen zu lassen. Also das hoffe ich und da bin ich auch voll überzeugt, aber es ist immerhin ganz gleich, wie das Thema auf die Spieler wirkt. Es ist doch wichtig, dass wenigstens drüber gesprochen wird und auch diese Kenntnis eigentlich jetzt vorherrschend ist, dass es wirklich ja auch um Abstiegskampf geht, weil drumherum reden, so nach dem Motto, ach, das ist jetzt alles nicht so wild und so weiter, das wäre genau das Falsche. Es muss jedem Spieler klar sein, dass man jetzt in der Lage ist, wo man auf Gedeihen Verderb irgendwie 3 dreckige Punkte holen muss. Und nicht nur 3 Punkte in den nächsten 5 Spielen, sondern 3 Punkte im nächsten Spiel und in den folgenden dann auch wieder. Wir müssen jetzt gewinnen, wir haben jetzt 2 Heimspiele, eins gegen Stuttgart, das andere gegen Kaiserslautern. Die sind beide zu Hause, die sind beide das sind direkt Abstiegskonkurrenten. Und wenn du da keine Punkte holst, dann musst du dir wirklich enorme Sorgen machen.
Jemand von euch gestern Abend Heimspiel gesehen? Da war der Heribert Bruchhagen im Interview da. Also er war nicht da, es war keiner von der Eintracht da, weil die gestern Abend im Tigerpalast waren und da irgendeinen Sponsorentermin hatten. Aber sie hatten
die
dann irgendwann...
Die waren im Tigerpalast die sollen sich gefälligst in der Mannschaft aussprechen und nicht für irgendeinen Sponsor in irgendeinem 18-Gänge-Menü sich da reinhauen.
Doch,
das
ist schon mal gut.
War keine Party, sondern ein seit langer Zeit anberaumter Sponsorentermin. Und um Kohle reinzubringen, kannst du nicht jetzt sagen, ach nee, ist alles so schlimm, bleibt mal zu Hause.
Und selbst wenn, finde ich das gar nicht schlimm, gar nicht gut, sich da irgendwie zu Hause einzusperren. Nee, man kann auch ruhig, solange es den Zusammenhalt fördert, finde ich das alles gar nicht schlecht. Das sind so Maßnahmen, die schon verschiedene Trainer gemacht haben. Auch jetzt, eigentlich wollten sie ins Trainingslager, das hätte ich auch eine gute Idee gefunden. Manchmal muss man ins Trainingslager, um sich auch mal wieder ein bisschen einzustimmen, vielleicht mal ein paar neue Übungen zu machen, beziehungsweise Spielabläufe. Das hat damals auch schon geholfen, als wir gegen Karlsruhe, dann vor dem Spiel gegen Karlsruhe und noch unter Funkel, wo der Amanatidis 2-1 gemacht hat, da waren wir auch eine Woche davor im Trainingslager und es hat ein Wunder gewirkt und dann ging es wieder nach oben. Waren wir auch schon mit dem Rücken zur Wand. Also man muss schon sehen, dass man die teaminterne Geschlossenheit schon irgendwie stärkt. Da finde ich so abendliche Essen auch gar nicht schlecht.
Na gut, das Kurztrainingslager haben sie ja wieder abgesagt, was sie ja ursprünglich geplant hatten.
Ja, aber jetzt wenigstens gehen sie jetzt mal schön essen oder irgend sowas, keine Ahnung. Aber die Alex wollte noch was sagen, Interview.
Genau, Interview mit Bruchhagen fand ich eigentlich relativ gut, wobei der Bruchhagen eigentlich euch beiden gerade so ein bisschen widersprochen hat. Also er hat auch gesagt, Kurztrainingslager kann man machen, kann eventuell auch was bringen, ist aber keine Allheilwaffe dagegen. Auch essen gehen mit Trainer, ohne Trainer, kann was bringen, muss aber nichts bringen. Worum es jetzt geht, ist, dass sich jeder an die eigene Nase fasst und dass ab nächster Woche jeder auf dem Platz steht und 100% aus sich rausholt, was er nur rausholen kann. Und wenn der eine dafür ein Essen braucht, dann soll er meinetwegen essen gehen, aber man soll nicht glauben, dass mit einem Essen gehen und mit einem Kurztrainingslager ab nächster Woche alles wieder gut wird.
Ja, das sind aber auch jetzt so Aussagen, die jetzt wenig Gehalt haben im Endeffekt. Ich meine, es ist doch allen ganz klar, dass das Wichtigste ist, dass die Spieler hundertprozentig auf dem Platz stehen und und Vollgas geben. Aber es geht halt darum, das ein oder andere sanfte Gemüt dann doch einzufangen bei so einem Essen. Natürlich ist es kein Allheilmittel, ist ja klar. Wichtig ist, was auf dem Platz ist, ne? Dafür muss ich jetzt Geld zahlen, ich weiß, ja. Aber Aber trotzdem sind so Kleinigkeiten immer wieder ganz gut fürs Team.
Danke. Ich hab's nicht schnell genug gefunden.
Ja, ja, gut. Ist vorgemerkt, ne? Naja, gut. Aber gut, Bruchhagen hat schon recht. Es geht halt darum, dass die Leute jetzt einfach wissen, was Sache ist. Und sich dementsprechend auch den Arsch aufreißen. Weil,
ja, ich glaube, was er einfach verhindern wollte, war, dass so eine Erwartungshaltung entsteht, weil ich glaube, was in der Hinrunde, da hatten wir doch auch so ein Essen gehen. Da ging es doch auch ein paar Spiele nicht rund. Und das war, glaube ich, das war in der Hinrunde vorm Nürnberg-Spiel. Ja. Und da haben sie sich doch dann auch ohne Trainer mittags zusammengesetzt und Wunder oh Wunder haben wir das Spiel dann gegen Nürnberg gewonnen. Und ich glaube, da wollte er einfach klar machen, dass das jetzt nicht so läuft, dass wir 5 Spiele, 6 Spiele verlieren, einmal zusammen essen gehen und auf einmal wieder siegen.
Du meinst jetzt, dass das halt nicht zur Gewohnheit wird, oder? So, ja, da hast du recht.
Ja, ich glaube, er hat Angst vor seinen Reisekosten gehabt, die Spieler jetzt auf einmal einreichen.
Ja. Bewirtungskosten sind das dann, ne?
Genau.
Aber man muss halt auch aufpassen, auch als Eintracht-Spieler, dass das jetzt nicht ganz schnell rumreißt. Also ich meine jetzt, auch die Einstellung hat jetzt doch oftmals nicht gestimmt und das lassen sich auch die Fans jetzt nicht mehr allzu lange bieten, sage ich mal. Muss man auch aufpassen. Oder wie seht ihr das? Also ich finde, ich meine, mir geht's immer bei einem Spiel geht's mir immer darum, dass die Einstellung zumindest mal stimmt und dass ich merke, dass sie alles für einen Sieg tun. Aber das kann ich gerade in den letzten Heimspielen, in denen ich regelmäßig war, nicht unbedingt behaupten.
Ja, das ist auch so ein Punkt, der mir so ein bisschen schwer zu schaffen macht. Da fehlt es mir halt auch. Und da fehlt es mir bei, ja, einzig und allein positiv aufgefallen ist mir da wirklich der Rode. Beim Amanatidis scheitert es, glaube ich, auch nicht an der Einstellung. Aber ja, bei vielen anderen Spielern, da fehlt mir halt irgendwie so, dass ich auch mitbekomme, dass er jetzt wirklich alles gegeben hat. Und das Gefühl habe ich halt momentan nicht. Und das halt gerade bei Spielern nicht wie bei einem Schwegler, wie bei den Banksitzern letzte Woche, auch beim Heller, der hat jetzt auch wieder eine Chance gehabt, sich zu beweisen, hat es wieder nicht gemacht. Vom Fenin habe ich mir auch nach der Einwechslung deutlich mehr versprochen, aber da kam meiner Meinung nach auch zu wenig. Ja.
Wie war Altintop?
Der Fenin war gar nicht drin, was rede ich denn hier?
Natürlich, Fenin ist ja eingewechselt worden, oder?
War der Altintop eingewechselt worden?
Ja, Altintop ist auf jeden Fall eingewechselt worden. Von dem, wie war der denn?
Da jetzt irgendwo einen Dreher drin.
Also die 2 Wechsel, die er gemacht hat mit Ammer zusammen, meine ich, da ist Ammer und Fenin gekommen.
Mhm. Altintop war von Anfang an drin. Amanatidis ist für Altintop gekommen und Fenin für Ochs. So rum macht's.
Genau. Hä? Nee, auch nicht.
Doch.
Soll denn der Altintop am Anfang gespielt haben? Mein Gott, es ist 3 Tage her und ich kann mich nicht mehr erinnern. Und nein, es lag nicht am Alkohol.
Okay, die Frage wollte ich gerade stellen. ja, peinlich.
Okay, also dass ihr jetzt nicht, dass ihr meine Frage nicht beantwortet, heißt.
Ich glaube, du hast für die Frage vom Marvin falsch beantwortet. Der Schwegler, den du gemeint hast, war das nicht der Altintop, der gespielt hat?
Nee, der Schwegler hat auf jeden Fall gespielt.
Ja, stimmt, Altintop hat auch in der Mitte vorne gespielt, als offensives. Der war da ein bisschen offensiver eingesetzt, hinter Gekas von der Aufstellung her. Ist das peinlich.
Naja.
Und nein, das schneiden wir nicht raus.
Also es zeigt mir eindeutig...
Dank deinem hervorragenden Livestream ist das ja auch nicht möglich.
Ja, rausschneiden kann man schon, aber das wäre ja dann Zensur, das ist ja blöd.
Also er hat nichts gezeigt. Das ist also sonst wäre er euch ja in Erinnerung geblieben.
Genau.
Ja, also im Prinzip kannst du jetzt die komplette Truppe durchgehen. Also es war ein beschissenes Spiel und da ist keiner positiv aufgefallen, außer wie gesagt in Ansätzen. Der Sebastian. Mhm.
Der halt im Prinzip ja eigentlich noch so ein bisschen Sonderstatus hat. Also viele Möglichkeiten hat er jetzt noch nicht gehabt, ist ja auch noch relativ jung und von daher achtet man bei ihm, glaube ich, dann auch einfach von so her dann ein bisschen mehr drauf, was da an Leistung läuft.
Ja, aber ganz, nochmal ganz generell, diese Einstellung, die muss sich wirklich ändern. Weil allein wenn ich sehe, ich habe mir das Spiel angeguckt am Sonntag, Stuttgart gegen Leverkusen. Wenn Stuttgart so gegen uns auftritt, haben wir nicht die geringste Chance, weil die einfach viel mehr gekämpft haben. Und die haben 2-mal in Leverkusen Rückstand aufgeholt. Man hat ja gesehen, wie wenig uns sowas gelingt gegen Leverkusen, selbst zu Hause nicht. Das muss sich grundlegend verändern. Und das ist genau das, wo man den Spielern halt auch sagen muss, hier Leute, da müssen noch mehr Prozent einfach drauf, sonst geht es ganz schnell nach hinten los. Und das, da hoffe ich, dass der Skipper das den Spielern auch gut eintrichtern kann. Ich bin skeptisch, aber ich hoffe auf gutes Gelingen.
Also ich bin guter Dinge, ich glaube, das kriegt er. Weil, wie gesagt, ich glaube einfach, dass da auch sein persönlicher Ehrgeiz durchkommt. Und ja, ich habe halt auch von ihm nicht so den Eindruck, manchmal ist er ja so ein bisschen mit dem Vorurteil behaftet, dass es so ein lieber, netter Typ ist, der keine harten Worte sprechen kann. Aber ich glaube, da haben wir auch anderes von ihm kennengelernt. Also zumindest gegenüber der Presse ist er doch mal hin und wieder in der Lage, ein deutliches Wort zu sprechen, wie bei der Pressekonferenz, wo es um Ammer ging.
Ja.
In irgendeinem Interview hat er ja gesagt, von wegen, er wird in gegebenem Fall laut werden, aber richtig schlimm wird es erst, wenn er ganz leise wird.
Ja, habt ihr die Pressekonferenz gesehen, wo den Kilchenstein von der Frankfurter Rundschau so angegangen ist, nachdem der immer wieder nachgefragt hat, ja, was ist denn jetzt mit Ammer Nadidis? Ja, er dann tausendmal irgendwann gesagt hat und irgendwann gesagt hat, Herr Kilchenstein, haben Sie es jetzt auch verstanden? Ich mache dazu keine Aussage mehr.
Ich habe nur den Zusammenschnitt auf IPTV, glaube ich, gesehen, den sind dann so in anderthalb Minuten oder irgendwas mit so ein bisschen Informationen vorne weg und hinten dran dann gemacht haben, wo sie halt eben nur diese Sätze im Prinzip zusammengeschnitten haben, was dann am Ende so diese Waffen wegen sonst noch Fragen, nee, danke, dann gehe ich jetzt, tschüss.
Genau, also schon extrem cool. Ich glaube, da hat jeder gemerkt, dass er angepisst ist.
Ja, ich meine, wenn du 15 Mal dieselbe Frage gestellt bekommst, was willst du da noch irgendwann sagen? Also, du bist der Trainer, das ist deine Entscheidung zu dem Thema, fertig.
Ja, aber da überlegt man sich halt vorher schon zwei, drei Sätze und vielleicht auch die in unterschiedlicher Formulierung, damit man sie wiederholen kann, weil wenn ich in eine Pressekonferenz gehe und sag, so, jetzt verkünde ich mal, dass der Amanadidis keine Rolle mehr spielt, dann muss ich darauf gefasst sein, dass mindestens 17 Fragen danach kommen. Also da hätte er darauf vorbereitet sein müssen.
Ja, ich gehe davon aus, dass er zu dem Thema durchaus vorbereitet war, nur er hat sich nicht vorgenommen, dann irgendwelche drei Marketing-Sätze auswendig zu lernen und die dann loszulassen, sondern sagen, hey, das Thema ist durch, gibt keine weitere Antwort für das Thema, Punkt. Ist auch eine Antwort, die du geben kannst. Das will halt so ein Reporter nicht hören, weil damit kriegt er keinen Artikel mit 500 Zeichen voll.
Den hat er nicht hingekriegt.
Ja. Aber wenn wir doch schon gerade bei dem Thema Trainer sind, jetzt kommt das Ding mit der Umfrage, was du nicht haben wolltest, Alex.
Kann ich nicht leiden.
Ja, der Kollege Adlerblock hat eine Umfrage gestartet, ein sogenanntes Twitpoll. Läuft noch etwa 4 Tage und knappe 14 Stunden. Frage ist, wie sollte die Eintracht mit dem Trainer Skibbe verfahren? Aktuell haben 94 Leute mitgemacht. Wir werden den Link dann aber auch nochmal in den Shownotes posten. Gab 3 Antwortmöglichkeiten, oder gibt aktuell 3 Antwortmöglichkeiten. Möglichkeiten bis zum Ende der Saison behalten, haben aktuell 23%, noch 2 bis 3 Spiele warten, haben 33% und 44% von denen, die mitgemacht haben, sind für sofort entlassen. Wie steht ihr zu dem Thema?
Mich nervt's komplett. Also eigentlich hat's mich schon, Jesus, nimm's mir nicht übel, mich hat's schon genervt, dass wir die Umfrage überhaupt machen. Und mich nervt's noch mehr, wenn ich das Ergebnis sehe. Also sofort den Trainer entlassen, was bringt uns das? Da spielen 11 Spieler, die ihre Leistung nicht abrufen, und dann entlassen wir den Trainer, der eigentlich von jedem vorher Fähigkeiten attestiert bekommen hat. Und jetzt sagen wir, ach nee, eigentlich ist der doch doof, entlassen wir ihn, bringen den nächsten und es wird dadurch nicht besser. Es wird vielleicht 2, 3 Spiele besser und dann wird, wenn wir ein grundlegendes Problem haben, das Problem wieder da sein. Und das, was die Eintracht bis jetzt ausgezeichnet hat, war Konstanz, Ruhe in brenzlichen Situationen, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Situation mit genau den Mitteln, wie wir es immer gemacht haben, auch wieder in den Griff bekommen. Ein Trainer jetzt zu entlassen, passt nicht zur Eintracht, bringt nur mehr Nervosität rein und wird uns 0,0 weiterbringen.
Aber die Hauptfähigkeit, die der Trainer in der jetzigen Situation noch haben muss, ist genau die Spieler zu motivieren, dass sie halt eben ihre Leistung auf dem Platz zu 100, 120 oder jetzt in der Abstiegssituation sogar zu 150% abrufen. Und genau das funktioniert da im Moment nicht.
Das wird funktionieren.
Ich bin auch der Meinung, dass das funktionieren wird oder zumindest funktionieren muss, aber das ist die Fähigkeit, die ihm jeder im Prinzip vorher zugesprochen hat, und genau die zeigt er halt im Moment nicht, oder sie ist für uns nicht sichtbar, warum auch immer.
Also für mich ist es ehrlich gesagt alles momentan hier ein bisschen wischiwaschi. Ja, also wir tun jetzt gerade so, also so kommt es mir vor, Alex, nicht böse gemeint, aber als hätten wir jetzt gerade mal ein Spiel verloren. Wir haben jetzt ein Spiel verloren, wir haben jetzt gerade einen Punkt aus 18 Punkten geholt. Das ist jetzt schon eine Lage, wo man sich wirklich mal ganz genau Gedanken machen muss, woran es nicht läuft. Oder warum es nicht läuft. Ich meine, wir haben jetzt kein Tor geschossen, das ist die eine Sache, aber der Offensivgeist funktioniert gar nicht. Da muss man sich schon mal fragen, woran es denn liegt. Und es scheinen doch irgendwelche, ich weiß nicht, ob es interner sind. Ich weiß nicht, ob es interner sind, ob das mannschaftsintern nicht passt. Aber im Zweifel hängt es halt auch öfter mal an der Taktik. Und könnt ihr mir jetzt sagen, dass das ja mit der Taktik so zufrieden seid, dass die Spielabläufe funktionieren, dass es funktioniert, dass das, sag ich mal, das Passspiel, das hin und her, das funktioniert doch momentan alles nicht.
Und nee, überhaupt nicht. Aber ich würde es halt noch ein bisschen differenzierter sehen. Also mit der Taktik war ich die letzten 3-4 Wochen nicht einverstanden, weil mir einfach zu wenig passiert ist, weil der Trainer zu wenig riskiert hat. Das hat er umgestellt, das hat jetzt im letzten Spiel, fand ich, hat er mit seiner Aufstellung, mit seinen Einwechslungen alles richtig gemacht. Was aber immer noch nicht dazu geführt hat, dass es im Spiel besser läuft. Es kommt kein einziger Pass an. Sobald der Ball irgendwie mal aus einer größeren Entfernung als 50 Zentimeter gepasst wird, ist keiner der Spieler in der Lage, den Ball zu stoppen und vor sich anzunehmen. Der Ball prallt an den Füßen ab und fliegt 5 Meter weiter nach vorne. Keiner kriegt das Ding unter Kontrolle. Ich kann dir aber auch nicht sagen, woran es liegt. Ich kann aber auch nicht sagen, was man als Trainer dazu machen kann. Weil wir wissen alle, dass die Jungs das können. Also zumindest Teile von denen.
Das stimmt, ja.
Und warum sie das im Moment vergessen haben, ist mir ein Rätsel. Und natürlich gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, die mich nerven, wie zum Beispiel die Abschläge vom Ocker. Wir stehen alle bei uns in der eigenen Hälfte und der feuert das Ding jedes Mal bis knapp vor den 16er, weil da vorne der Gekas steht. Also was ist denn das für eine Überlegung?
Aber warum sagt es ihm denn dann keiner? Das sieht doch Gott und die Welt, sieht es doch. Aber keiner sagt es ihm, denn sagt es ihm anscheinend aber auch nicht der Trainer, dass er jetzt mit dem Scheiß jetzt endlich mal aufhören soll und mal versuchen soll, konstruktiver einen Aufbau zu betreiben. Genauso ist es mit den Laufwegen. Das stimmt auch schon seit Wochen nicht und das stimmt auch schon seit was weiß ich, 2-3 Monaten einfach nicht, dass die Laufwege nicht stimmen. Wenn die Spieler nicht die Intelligenz haben, sich selber diese Laufwege auszudenken, ist auch der Trainer dafür verantwortlich, ihnen neue Wege zu präsentieren. Aber selbst das scheint ja nicht zu funktionieren oder zumindest wird es nicht umgesetzt. Ob das im Training rein theoretisch der Fall ist, das mag vielleicht sein, aber praktisch wird es nicht umgesetzt. Aber dann dementsprechend durchzugreifen, wird ja auch nicht gemacht. Also ganz ehrlich, mir fehlt auch schon noch ein bisschen der Schlag einfach, weil ich meine, das ist mal eine Kiste rappelt, das wäre schon mal nicht schlecht. Das ist jetzt mit Abanatidis ein Schlag in den Ofen war, gut, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber für mich ist das alles noch ein bisschen zu weiches Gekuschel hier. Für die Lage, weiß nicht, aber anscheinend haben einige den Ernst der Lage nicht verstanden. Und in Frankfurt ist es halt so, dass dieses Abstiegsgespenst nach 4-5 Niederlagen ganz schnell wieder hervorkommt. Und das muss aber auch noch Skipper bewusst sein. Und das natürlich dann ein bisschen ungemütlich wird, ist ja klar. Aber momentan hat er mir aber auch noch nicht bewiesen, dass er mit so einer Situation erfolgreich umgehen kann.
Also es mag sein, dass ich da im Moment auch vielleicht, keine Ahnung, nenn's blauäugig oder sonst irgendwas bin, aber ich bin im Moment aus irgendeinem Grund guter Dinge. Ich glaube nicht, dass wir in Stuttgart gewinnen werden, weil es ist zu Hause gegen Stuttgart gewinnen werden, genau. Ja. Weil es ist Stuttgart, es ist ein Heimspiel, gehe ich fest von aus, dass wir es verlieren, aber ich gehe auch fest davon aus, dass wir Kaiserslautern das Spiel spätestens richtig gewinnen werden. Und ich glaube, dass in den nächsten 2 Spielen einfach ein Ruck durch die Mannschaft gehen wird. Und ja, ich vertraue Skibbe und ich glaube, dass er in der Lage ist, das Ganze rumzureißen. Und das ist im Moment einfach so meine halbwegs positive Grundeinstellung. Und deswegen bin ich da vielleicht nicht ganz so negativ.
Alex, mal grundsätzlich, ne? Man merkt schon, es gibt eigentlich keine Anhaltspunkte dafür, dass es besser laufen sollte. Ne? Abgesehen davon ist eine Niederlage jetzt gegen Stuttgart auch richtig beschissen. Das können wir uns auch nicht erlauben. Und jetzt mal sagen, naja gut, wir sahen immer gegen Stuttgart schlecht aus, wir sahen auch immer gegen Nürnberg auswärts schlecht aus. Das ist alles kein Grund. Wir müssen jetzt wirklich die Punkte einfahren. Und wenn du gegen Gegner keine Punkte einfährst, die direkt im Abstiegskampf hängen, genauso wie du noch beschissener, dann musst du wirklich die 3 Punkte holen. Und ganz ehrlich, wir haben keine 2-3 Spiele mehr Zeit, dass wir sagen können, naja gut, holen wir die Punkte heute, holen wir sie morgen. Nee, und deswegen finde ich schon, dass es da ein bisschen mehr Bewegung einfach reinkommt. Ich finde es schön, dass du das so positiv siehst, aber es gibt mir momentan keinen Grund, das wirklich positiv zu sehen. Ich erkenne das auch an der Spielweise der Eintracht momentan nicht, dass die mir Grund geben, das positiv zu sehen. Da wäre ich als Stuttgart-Fan viel positiver dem Spiel gegen die Eintracht, sag ich mal, zugetan, weil ich da weiß, ich habe gesehen, dass es gegen Leverkusen schon fast gut läuft, da ist doch die Eintracht erst recht kein Problem.
Ja, aber ich meine, wir dürfen halt jetzt auch die Hoffnungen dazu hochsetzen, ne? Also, wenn du das Ganze mal ganz, ganz neutral dir anguckst, ist Stuttgart momentan auf dem Aufwärtstrend. Und mal abseits davon, dass wir zu Hause gegen Stuttgart immer verlieren, sind wir halt im Moment eher so der Negativ-Trend-Kandidat. Und Stuttgart ist in den letzten zwei Spielen nicht schlecht gewesen. Das wird ein verdammt schweres Spiel. Und ja, ich gebe dir recht, es wäre gut, da 3 Punkte zu holen. Aber dann auch wieder das Spiel gegen Nürnberg gibt mir jetzt nicht unbedingt den Grund zur Hoffnung, dass es einen Schlag tut und von heute auf morgen wir auf einmal in Stuttgart eine brillante Leistung ergeben werden. Das wird ein dreckiges Spiel. Ich rechne damit, dass wir verlieren werden und ich freue mich, wenn wir uns mit Stuttgart die Punkte teilen. Weil allein das ist auch schon ein Erfolg, weil das bedeutet, dass sie nicht näher an uns rankommen.
Aber jetzt mal, um nochmal diese Trainerdiskussion vielleicht abzuschließen. Die Konsequenz muss doch zwangsläufig lauten, wenn du jetzt die Kehrtwende in den nächsten zwei Spielen nicht schaffst, irgendwo was zu ändern und das Einzige, wo du wirklich personell was ändern kannst, ist doch de facto einfach der Trainer. Weil die Mannschaft, so gern ich mir das manchmal wünschen würde, kannst du nicht komplett rausschmeißen und gegen neue Spieler ersetzen.
Momentan hast du da recht, weil das Transferfenster zu ist, zu unserem großen Leid. Ich würde auch lieber ein paar Spiele vor die Tür setzen, mehr oder weniger, beziehungsweise Neuaufbau in der Kaderaufstellung probieren, als jetzt immer den Trainer rauszuwerfen. Das ist schon richtig, da hat der Alex auch vollkommen recht. Das ist ja auch eine der Tugenden von der Eintracht, dass wir uns dadurch ausgezeichnet haben, einigermaßen konstant mit der Trainerfrage umzugehen und auch da auf der Position konstant zu bewahren. Das sehe ich eigentlich wie die Alex genauso. Aber wenn es jetzt halt noch enger kommt und noch dicker, müssen wir uns die Frage halt wirklich auch mal stellen. Weil ganz ehrlich, zwei Spiele noch verlieren, dann kommen keine leichten Gegner mehr. Ja, ich meine, dann auch mal auswärts, stellen wir mal vor, wir verlieren jetzt gegen Stuttgart und gegen Kaiserslautern. So abgesehen davon, dass wir dann in der Tabelle endgültig runtergerutscht sind, kommt dann Schalke auswärts und da heißt es ja auch immer, da kann die Eintracht auch nicht gewinnen. So, und dann gegen St. Pauli, es wird ein sackenschweres Spiel. Wolfsburg, okay, naja, mal schauen, welcher Position die sind. Bremen, das sind alles Spiele, also auch Wolfsburg und Bremen sind ja auch alles gegen direkte Konkurrenten, St. Pauli nicht zu vergessen. Aber du musst halt auch jetzt schon versuchen zu punkten, weil irgendwann wird es zu knapp.
Ich will ja nicht sagen, dass wir die Punkte herschenken sollen. Also das war überhaupt ja, nicht meine Rede. Ja, klar, ich will nur nicht jetzt auch mit der Hoffnung da reingehen, dass wir jetzt in Stuttgart auf jeden Fall 3 Punkte holen müssen. Wenn wir die 3 Punkte nicht holen, sondern da einen Unterschieden uns erkämpfen und ja, endlich mal wieder ein Tor schießen, dann ist doch schon mal ein Etappenziel erreicht. So, dann kommt Kaiserslautern und das ist ein Ding, da wird die Stimmung extrem geil sein und ich glaube, dass da auch die Spieler, wenn wir es mal mindestens schaffen, einen Unentschieden zu holen und ein Tor zu schießen, gegen Kaiserslautern wieder mit voller Motivation reingehen können und dann wieder ihre Leistungen abrufen können. Aber mit der Voraussetzung da reinzugehen, wir müssen in Stuttgart zwingend gegen Stuttgart zwingend 3 Punkte holen, das baut einen Druck auf, der nicht unbedingt produktiv sein muss. Und wie gesagt,
Aber sind es Bundesligaspieler oder sind es jetzt hier Thekenfußballer? Nee, das sind Bundesligaspieler. Mit einem Druck müssen sie immer umgehen. Und da gibt es schon viel höheren Druck, als jetzt mitten in der Rückrunde jetzt mal gegen Stuttgart zu gewinnen. Also tut mir leid. Also das ist für mich jetzt auch kein Argument. Ja. Also gegen Stuttgart, natürlich musst du gegen, wichtiger, da gebe ich dir auch vollkommen recht, ist, als gegen Stuttgart zu gewinnen, ist einfach, dass du eine Leistung zeigst, beziehungsweise dass du wenigstens mal mehr Einsatz zeigst als in den vergangenen Spielen. Ja, also.
Aber ist die Anforderung nicht für jedes Spiel eigentlich da, die 3 Punkte zu holen?
Natürlich ist sie das. Ja. Ich will nur nicht mit der Einstellung da reingehen, dass auf jeden Fall 3 Punkte Pflicht sein müssen, ansonsten geht die Welt unter. Weil, ja, ich möchte die Situation nicht schönreden, aber wenn wir die 3 Punkte da nicht holen, dann geht die Welt noch nicht unter und wir sind auch noch nicht auf dem 18. Platz angekommen. Und ja, wir haben weiterhin dann gegen den Abstieg anzukämpfen, aber was mir wichtig ist, ist in Stuttgart eine passable Leistung zu zeigen und wie gesagt, endlich mal wieder ein Tor zu schießen. Wenn es im Endeffekt, keine Ahnung, wenn wir 2-3 nach einem guten Spiel gegen Stuttgart verlieren, dann so what? Dann werden in Kaiserslautern wieder die Punkte geholt und dann geht's aufwärts.
Naja, also eine Leistungssteigerung.
Ja. Ich will nur keine Wunder jetzt vom Wochenende erwarten.
Ja, aber es muss zumindest erkennbar sein, dass in der Mannschaft klar ist, in welcher Situation wir uns befinden, dass alle wieder Einsatz zeigen und auch als Mannschaft wieder geschlossen gemeinsam da auf dem Platz agieren. Wenn man das zumindest mal wahrnehmen kann, ist doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn da vielleicht noch ein Punkt mitkommt, wäre es natürlich ideal.
Genau, was halt nur jetzt nicht passieren darf und wo ich halt auch mich selber so ein bisschen versuche vorzuschützen, ist, ich habe keinen Bock, am Sonntag im Stadion zu stehen mit einer Erwartungshaltung von, wir müssen unbedingt 3 Punkte holen und hinterher, keine Ahnung, die Mannschaft vom Platz aus pfeifen und weiß der Henker was noch alles, weil dann haben wir uns keine besseren Voraussetzungen für Kaiserslautern geschaffen. Und deswegen lieber in 2 kleinen Schritten wieder das Thema angehen, gucken, dass wir Stuttgart nicht näher an uns rankommen lassen und in Kaiserslautern ein geiles Spiel hinlegen und, wie gesagt, Leistungssteigerung zeigen und einfach gucken, was bei rumkommt.
Also das ist ja sowieso auch Eintracht-typisch. Also ich meine, wenn wir jetzt 1-1 oder was weiß ich, selbst 0, ja, sagen wir mal, wir spielen 1-1 und die Leistung, der Einsatz hat eigentlich bei der Eintracht gestimmt, da wird ja auch sowieso keine die Finger Richtung Mund bewegen und irgendwie dann anfangen zu pfeifen. Also ich denke, da sind wir uns doch ganz klar, also ganz einig, ne? Oder sehe ich das anders? Oder?
Nee, absolut.
Ja. Insofern, ich gebe dir da schon recht. Sofern der Einsatz halt wesentlich besser ist und auch der Kampf stimmt, kann man mit allem leben. Aber eine Niederlage wäre schon schmerzlich. Einfach weil, wie gesagt, weil Stuttgart halt auch wirklich auf dem aufsteigenden Ast ist. Und wir müssen halt einfach aufpassen, dass die von hinten uns nicht zu nahe kommen. Und das merkt man halt auch. Es wird halt wieder ganz schön eng. Zum Glück war der letzte Spieltag wirklich bis auf Gladbach eigentlich top für uns. Ja, ich meine, aber so wird es halt nicht immer laufen.
Bevor wir zu dem Thema Stuttgart dann auch mit den Tipps kommen, haben wir dann leider erst nochmal 2 Verletzte zu vermelden. Sebastian Rode hat eine Kapselverletzung und ist zumindest für Sonntag fraglich. Und Oka Nikolov hat sich eine Fußverletzung zugezogen. Irgendwo stand da auch genau, was es ist. Genau, ein Einriss in der linken Fußsohlensehne und fällt deswegen für mindestens 6 Wochen aus. Deswegen bekommt dann der Kollege Fährmann seine Chance. Mal wieder.
Also ich möchte ja jetzt keine Verschwörungstheorie hier heraufbeschwören, aber irgendwie könnte ich mir vorstellen...
Bitte, was
alles? Nee, das nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass er gar nicht so arg verletzt ist und dass das eine sanfte Möglichkeit ist, einen Ocker jetzt in die 2. Reihe zu ziehen, einem Fährmann die Chance zu geben und jetzt den Generationenwechsel zu vollziehen, ohne dass irgendjemand sein Gesicht verliert. Also irgendwie...
Alex, okay.
Ich gebe dir vollkommen recht, ich habe auch irgendwie so diese leise Vermutung, also das weil ich meine, das Nürnberg-Spiel war ja nicht Okas Bestes in der letzten Zeit, um das mal vorsichtig zu sagen, auch wenn er ein paar ganz gute Dinge anscheinend rausgeholt hat, wie ich das so gehört habe. Ich habe auch die Vermutung, direkt nach, als ich das gelesen habe, dass da irgendwie was im Gange ist. Ich weiß aber nicht, ob ich es, also wenn es so wäre, wüsste ich nicht, ob ich es gutheißen soll, weil gerade wenn man ein bisschen gegen Abstieg kämpft, ist es vielleicht doch besser, man hat jemanden, der mit über gewisse Routine auch gerade im Abstiegskampf verfügt. Aber gut, das wage ich nicht zu beurteilen, gerade wenn wir uns nicht hundertprozentig sicher sind, dass er jetzt auf die Bank manövriert wurde, ne?
Also ich möchte jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich möchte mir jetzt nicht unterstellen, dass er nichts hat, aber es war schon komisch, weil auch während dem Nürnberg-Spiel habe ich mir auch schon gedacht, naja, eigentlich, ich bin immer der Oka-Verteidiger, aber eigentlich hatte ich mir auch schon ausgemalt, komm, nächste Woche Fährmann mal eine Chance geben und auf der Position auch nochmal ein bisschen frischen Wind reinbringen, weil der ging mir halt schon extrem auf den Wecker mit seinen ewig Abschlägen. Und dann dazu auch noch die Tore, die war er nicht ganz unschuldig dran, weiß er selber. Und dann kommt halt, verletzt sich am Fuß und jetzt fällt er wegen einer Fußverletzung, keine Ahnung, 8 Wochen aus, 6 Wochen.
6 bis 8 Wochen, irgendwie sowas, ja.
Mag Zufall sein, mein erster Gedanke war, huch, das haben sie sich aber schön ausgedacht.
Ja, wobei, wenn man ihn da jetzt richtig zitiert hat in dem Artikel, war seine Aussage ja auch, dass er sich schon seit längerem wundert, warum er denn immer noch die Nummer 1 ist und warum nicht schon längst der jüngere Rivale seine Chance da bekommen hat, der ja auch durchaus keine schlechten Spiele gemacht hat.
Wo hat er das gesagt?
Das steht beim HR Online drin.
Ja, gut, ich meine, wie gesagt, die letzten Spiele, die Fährmann gemacht hat, haben waren ja jetzt auch wirklich nicht schlecht. Ne? Also es gab ja keinen wirklichen Grund, wieder zurückzuwechseln. Gut, jetzt ist es zwangsläufig so. Jetzt ist die Feuertaufe für Fährmann, weil jetzt ist diese Situation ja wesentlich angespannter, als er noch in der Vergangenheit war, wo er jetzt eingesetzt wurde. Jetzt geht's ums Ganze. Auch für Fährmann.
Obwohl, Fährmann stand schon immer ein bisschen unter Druck. Also dadurch, dass er halt am Anfang relativ viele Gegentreffer kassiert hat oder immer in Spielen drin war, wo es halt ordentlich gekracht hat hinten, was halt immer seine Schuld war, er hatte halt schon immer einen schwierigen Stand gehabt und war halt immer unter Druck gestanden, wenn er reingekommen ist, weil er schon ein bisschen mit dem Makel belastet war, der Torhüter mit den vielen Gegentreffern zu sein. Aber da der Nikolov da in den letzten Spielen jetzt ihm nicht mehr hinten ansteht, glaube ich, kann er jetzt ein bisschen druckbefreiter reingehen wie in den Spielen vorher.
Das Thema Rode ist natürlich jetzt ärgerlich. Gutes Spiel gezeigt, hätte sich sicherlich auch für Stuttgart seine Chance verdient gehabt und darf dann da jetzt erstmal wieder pausieren. Ist natürlich jetzt arg blöd.
Bin ich mir nicht sicher, ob er da wirklich pausiert. Ich glaube, er spielt am Sonntag. Besonders vergeht noch ein bisschen Zeit. Also ich denke, am Sonntag wird er das schon packen. Wie gesagt,
er kriegt dann auch so eine Wunderheilung verpasst wie Gekas letztens.
Ja, pass mal auf. Ich denke, er wird schon spielen. Und wenn er spielt, wird er wahrscheinlich nicht schlecht spielen. Und wenn er fit ist, wird er auch in der Anfangsformation spielen, was noch viel wichtiger ist. Und das finde ich auch gut so. Also ich glaube, da geht noch was.
Also ich bin mir da gar nicht so sicher. Eine Kapselverletzung im Knie ist ja jetzt auch nicht, ist ja jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Muskelkater, Muskelverhärtung oder sonst irgendwas. Also ist ja schon, gerade wenn man jemanden hat, der noch relativ jung ist und der gerade seine Knieoperation überstanden hat, bin ich mir gar nicht so sicher.
Damit wären wir dann auch schon bei dem Thema Ausblick. Wir haben ja schon grob drüber diskutiert, wie es eventuell ausgehen könnte oder nicht, oder beziehungsweise wie böse wir sind, ob wenn wir jetzt keine 3 Punkte mitnehmen. Wie seht ihr denn die Aufstellung für Sonntag?
Sind wir schon wieder beim Thema Aufstellung? Das ist doch ein Thema, von dem heute keiner von uns Ahnung hat.
Ja, also Fakt ist, Heller brauche ich nicht wiedersehen.
Ne? Weißt du, Marvin hat zu allem was zu sagen.
Ja, Logo, also Heller muss ich auch wirklich jetzt nicht wiedersehen. Da hat mir schon das gereicht, was ich gehört habe. Ansonsten, gut, Heller, wen könntest du für Heller reinbringen? Wieder Köhler? Ach, ich weiß auch nicht, ob das so sachdienlich ist. Ich weiß nicht.
Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihre umliegende Polizeidirektion.
Das ist alles scheiße. Ganz ehrlich, wir haben ein Riesenproblem auf der linken Seite. Ja, und bisher ist jede Option, die da gekommen ist, mehr als unterdurchschnittlich gewesen. Ich bin mir auch nicht sicher. Vielleicht würde ich auch mal komplett ohne rechts und links spielen.
Ich wollte es gerade eben sagen, da rechts auch nicht stattfindet, konzentrieren wir uns auf die Mitte.
Ja, keine Ahnung. Ja. 3 Mittelstürmer und der Rest auf die 6.
Ey, lass uns doch mal strukturiert von hinten anfangen. Im Tor, Fährmann, ganz klar.
Ist klar. Ja.
Was ist denn mit hier Freund Sebastian Jung? Ist wieder dabei?
Ich habe zumindest nichts Gegenteiliges gehört, ja.
Gehen wir mal davon aus. Damit denke ich mal, ist die Innenverteidigung klar, Franz und Russ. Nach dem Patzer letzte Woche glaube ich nicht, dass er einen Wasowski aufstellt.
Wasowski wird in der nächsten Zeit keine Chance mehr bekommen, da bin ich mir auch sicher, ja.
So, dann Kaugummi-Klenschler auf links. Und dann wird's schwierig. Ich würde vorne nochmal versuchen, so wie er es in Bayern gemacht hat, Sonny Kittel aufzustellen. Vorm Zavelas auf links. Dann in der Mitte würde ich mit einem Fenin von Anfang an spielen, als ein bisschen zurückhängende Spitze. Entweder Fenin oder Amanatidis. Rechts würde ich einen Ochs lassen. Und dann sind wir schon wieder dabei. Achso, ich habe die 6 ausgelassen. Verdammt. Ja.
Erstaunlicherweise.
Ich sag doch, von dem Thema haben wir heute keine Ahnung. Schwegler. Und dann wäre meine Alternative momentan Alex Meyer.
Ah!
Auf der 6.
Achso, auf der 6. Okay.
Also da glaube ich ja wirklich, dass der Rode wieder fit wird. Also
ja, wenn er fit ist, dann möge er bitte spielen, aber ich gehe nicht davon aus, dass er fit ist. Und wenn, dann glaube ich auch, ja, sollte man lieber das Risiko eingehen, ihn nicht spielen zu lassen. Oder das Risiko nicht eingehen, dass er sich dauerhaft jetzt für längere Zeit verletzt. Also er ist halt so ein Kniekandidat.
Ja, klar, logisch.
Da habe ich halt gleich schon wieder Angst.
Ja, logisch, ich kann es verstehen. Wenn du siehst, wie viele Dauerverletzte wir gerade in dem Bereich die letzten Jahre hatten, dann ist es immer so ein sensitives Thema bei der Eintracht. Das ist schon vollkommen verständlich. Gut, wenn er fit ist, würde ich ihn für Meier reinsetzen. Ansonsten gehe ich mit deiner Aufstellung d'accord. Bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich den Fenin setzen würde. Ich wäre eigentlich eher für Amanatidis und würde ihm nochmal eine Chance geben, auch wenn ich von dem, was ich so sehe, also trotz der Tatsache, dass es mir eigentlich immer zu langsam vorkommt. Also mir kommt es immer so vor, als würden die Gegner sich schon fast lustig über seine ja, verminderte Schnelligkeit machen. Also ich weiß nicht, das kommt mir echt immer so vor. Aber gut, ich würde ihm nochmal eine Chance geben und dann auf 3 Punkte hoffen.
Ja, ich würde fast mitgehen, wobei ich dann prinzipiell eigentlich lieber anstatt dem Meier den Clark da irgendwo rumhüpfen sehen würde.
Darf der schon wieder?
Glaub
Also ich
ja.
weiß, er hat mittrainiert. Die Maske, die er im Moment trägt, die sieht auch extrem ulkig aus. Aber ich bin
Oder
mir
mit
noch
der
nicht sicher, ob
Maske,
er
es
schon
gibt
wieder
viele, die
fit
mit der
darf.
komischen Maske da gespielt haben, also.
Zorro.
Vielleicht kann er. Kriegt er so ein bisschen Kriegsbemalung und links und rechts, dann kann er den Gegnern ein bisschen Angst machen.
American Football dürfte er gewohnt sein.
Oder sie liegen vor
Ja.
Lachen am Boden, wäre auch eine Möglichkeit.
Aber ich finde die Idee von der Alex echt gut. Vielleicht sollten wir es auf links wirklich mal mit dem Kittel probieren. Grausamer als die letzten Wochen auf der linken Seite kann das alles gar nicht werden. So ehrlich müssen wir sein. Das
Wir
funktioniert.
haben auch keine andere Option mehr. Also wenn du dir
Ja.
mal anguckst, was wir noch auf der Bank sitzen haben und wenn du wirklich mal was Neues auf links machen willst, bleibt dir nur der Kittel.
Ja,
Ansonsten ist halt auch nichts mehr da, was spielen könnte.
ja, und bei ihm ist man auch kein Stück sauer, wenn es halt mal in die Hose geht. Weil ganz ehrlich, ich finde, er soll sowieso mal ein bisschen mehr Einsatzzeit bekommen. Das sage ich natürlich auch schon gebetsmühlenartig hier vor mich hin. Aber es ist halt auch einfach so. Und wenn die anderen alle ihre Leistung nicht bringen, ist es auch nicht schlimm, mal so einen Jungen mal zu bringen, weil schlechter als der Rest kann er auch kaum sein. Also er wird ja kaum mutwillig 10 Mal aufs eigene Tor schießen, was ungefähr die Leistung von Meier und Köhler in den letzten Wochen zusammenfasst. Ja.
Ja, dann haben wir noch das große Thema der Tipps. Der Herr Fährmann ist in seinem, ist auch wohl irgendwie befragt worden vom HR und hat gesagt, wir gewinnen 2-0. Wie seht ihr denn das Thema, Marvin?
Sehr optimistisch von ihm, ne? Aber, ach, naja. Also eigentlich ist es ein absolutes Rotzspiel. Ich bin mir ziemlich sicher. Und realistisch gesehen würde ich auf jeden Fall eher auf Stuttgart tippen, aufgrund der klar aufsteigenden Tendenz. Und wenn ich die beiden Leistungen der letzten Wochen zusammenlege, da fällt mir eigentlich nichts anderes ein, als dass Stuttgart uns gnadenlos abschießt. Aber wenn der Fährmann schon so optimistisch ist, naja, dann sage ich auch mal ein 1-0 für die Eintracht. Man tippt ja nicht gegen die Eintracht, habe ich gehört.
Nein, tut man nicht.
Nee, ich habe gehört, es soll Leute geben, die da tun.
Ja,
Schande.
völlig. Wir haben aber keinen Fußball-Sachverstand, die Leute, die sind ganz komisch.
Hier, aber hör sich mal einer den Marvin an, ne? Also gerade eben noch über mich gesagt, ich bin ein Schönredner, weil ich der Meinung bin, dass wir gegen Stuttgart verlieren. Und jetzt, ja, wenn man sich mal die Tendenz anguckt, ne?
Ja, ich sage das auch nur aufgrund des gruppeninternen Zwanges hier beim Eintracht-Podcast, der mich dazu bestimmt, immer für die Eintracht zu tippen. Ja, will ich mal
Es
ganz
gibt
klar so
keinen
sagen.
gruppeninternen Zwang, du kriegst nur auf den Hintern, wenn du gegen die Eintracht
Ja,
tippst, das ist alles.
das ist doch mehr oder weniger
Das ist
Synonym dafür.
körperliche Züchtigung, das ist erlaubt.
Ja.
Ja, beim Tippen kann ich jetzt für den Rest der Saison komplett frei weg von der Seele tippen, entgegen jeglicher Zwänge und auch die ganze Zeit für die Eintracht tippen, weil ich es letzte Woche schon wieder vergessen habe und damit jetzt glaube ich mein Abstiegsrang komplett besiegelt ist. Also, dass ich das
Ja, geht weg.
Schlusslicht dieses Jahr in der Tabelle mit 8 Mal vergessen zu tippen bilde, ist jetzt vollkommen klar. Also da komme ich jetzt auch nicht mehr raus. Meine Ausrede, Abstiegskampf ist weg.
Wäre auch nicht besser gewesen, hättest du getippt.
Man kann sagen, das macht ja eh keinen Unterschied mehr, ob du tippst oder nicht. Das Thema ist ja schon seit Wochen durch.
Ja, also mein Tipp für nächste Woche. 2-0 ehrt ihn, dass er glaubt, dass er seinen Kasten sauber hält. Ich glaube noch nicht ganz dran. Also ich glaube an ein 1-1. In der Hoffnung, dass wir es endlich schaffen, einen Kasten zu treffen. Mehrfach zu treffen wäre, glaube ich, zu viel Hoffnung für ein Spiel. Also nächste Woche, beziehungsweise diese Woche Sonntag, 1-1. Und ja, dreckiges Spiel und dann halt auch noch scheiß Sonntagsspiel, kann ich nicht leiden.
Ja, da ich letzte Woche schon 1-1 getippt habe und hier ein bisschen optimistischer bin, sage ich 1-0. Ich glaube zwar noch nicht so richtig hundertprozentig dran, aber wie war das? Hoffnung stirbt zuletzt.
Und Wunder gibt es immer wieder.
Du willst jetzt aber nicht anfangen zu singen, oder?
Ach doch, ist ein tolles Lied. Wunder. Naja, gut.
Naja. Dann könnten wir ja nochmal den Amanatidis-Song spielen.
Amanatidis. 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 Amanatidis.
Was denn?
Passt auch zu seinem Bart eigentlich, ne? Die Stimmen, aber natürlich.
Ja, ich habe mich eigentlich schon ein bisschen gefreut gehabt, das Spiel gegen Nürnberg, als er dann reinkam und dann noch direkt die Kapitänsbinde übernommen hat, hatte ich eigentlich gedacht, oh, Weltklasse, jetzt reinkommen,
gleich fünf zwei Tore
schießen, den Sieg klar machen und dann den Song nächste Woche im Podcast spielen, aber ja, dann bin
das
ich auch. Gespielt
haben wir trotzdem, das mit den Toren hat noch nicht so ganz funktioniert, kommt aber noch.
Bin schon froh, wenn überhaupt jemand trifft.
Irgendeiner. Von mir aus auch Fährmann mit einem weiten Abschlag direkt ins Tor, nehme ich auch. Meine Liste ist durch, wie schaut's mit euch?
Wunderbärchen, alles Klärchen.
Wow. Eigentlich müsste das auch Geld kosten.
Ja, und der war spontan. Und der war spontan, tut mir leid. Ne?
Aber wie gut, dass du sonst nicht so spontan bist, da tun einem ja die Füße weh. Ja, damit geht der Eintracht-Podcast Ausgabe Nummer 36 dem Ende zu. Wir bedanken uns auch bei den Zuhörern, die uns live verfolgt haben, beziehungsweise den Zweien, die jetzt zum Ende hin noch durchgehalten haben. Ich glaube, irgendwie Marvin, sein Bärchenspruch hat hier so einige vertrieben.
Ach, so ein Quatsch.
Wir freuen uns auf ein schönes Fußballwochenende, auf 3 Punkte am Sonntag gegen einen auf ein nicht ganz so dreckiges Spiel gegen Stuttgart. Und ja, melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Macht's gut.
Alles Klärchen, Bärchen, ich muss jetzt ins Bettchen. Tschüsschen.
Rummis.